Hallo und herzlich willkommen bei Hoffnung, das große Erzählen, der Podcast-Reihe der Storytelling Arena Berlin, gefördert vom Fonds Soziokultur. Diese, die dritte Folge, heißt Im Stillen schaffen. In der Zeit der ersten Corona-Welle wurden plötzlich Theater sowie Konzerthallen und Lokalen geschlossen, Veranstaltungen und Events abgesagt. Plötzlich Stillstand, Leere, ein Vakuum. Es regnete Absagen im Postfach der Künstlerinnen und Künstler in Deutschland, Europa und auf der ganzen Welt. Wie kamen die Künstlerinnen in Deutschland ohne Auftritte klar? Wie füllten sie das Vakuum? In diese Folge kommen drei Künstlerinnen zu Wort, Alexi Kotschikow, Hassan Zeyanoun und Naniso Zwei. Sie teilen auch im Lockdown entstandene Werke mit uns. Alexi Kotschikow ist Musiker, Hassan Zeyanoun ist Dichter und verfasst seine Texte in der arabischen Sprache und Naniso Zwei ist Spoken Word Artist und arbeitet auf Englisch. Also was erwartet euch in dieser Folge in Bezug auf die Sprache? Diese Reihe findet in deutscher Sprache statt, aber grundsätzlich arbeiten wir als Storytelling Arena mehrsprachig. Bei unseren Live-Events stehen Storytellerinnen neben Tandem-Storytelling-Dolmetscherinnen auf der Bühne. Die Storytellerinnen erzählen meist autobiografische Geschichten in der eigenen Muttersprache. Die Dolmetscherinnen erzählen diese Geschichten nach, aber ohne den Stil und Authentizität des Originals nachzuahmen. Es entstehen sozusagen zweisprachige Erzählungen. Die Mehrsprachigkeit im Podcast sowie das Podcast-Erstellen selbst ist für uns in dieser Reihe Neuland und wir wählen die Form, die jeweils am besten passt. In Absprache mit den Künstlerinnen und Storytellerinnen natürlich. So wird zum Beispiel Hassan Zeyanouns Werk als Extra-Folge Arabisch-Deutsch erscheinen. Während Naniso Zweis Text in dieser Folge zuerst komplett auf Englisch und dann komplett in einer deutschen Version zu hören sein. Dabei ist unser heutiger Storytelling-Dolmetscher Felix Steinhardt. Felix Steinhardt ist Schauspieler. Er hat unter anderem an Theatern in Göttingen, Potsdam, Regensburg und Ingolstadt gespielt. Jetzt hat er Sommerpause und Corona-Pause. Die erste Geschichte ist von Alexi Kotschikow. Er ist Geiger, Komponist, Erfindergeist und ist dafür berühmt, dass er das Wedding Orchestra für Middle Eastern Music gründete und vom Barhocker aus dirigierte. Wenn nicht gerade Corona ist, gibt er wahnsinnig bewegte Live-Konzerte, zum Beispiel mit der Arabic Fusion Band Berlin Oriental Group. Das sind aber nur zwei seiner Projekte. Aber alles Weitere erzählt Alexi Kotschikow am besten selbst. Der Titel dieser Geschichte heißt Tonspur des Lockdowns. Und nach der Geschichte stellt er einen Ausschnitt aus dem Werk Summer Particle vor.
Es ist Anfang Januar 2020 und ich bin an der Grenze zum Burnout. Ich bin auf Tournee mit einem Projekt und arbeite parallel dazu an einem anderen. Übrigens bin ich Musiker. Ich spiele Geige, komponiere und produziere Musik. Vom Herbst 2018 bis zum Einbruch der Corona-Zeit war ich auf Tournee mit einer renommierten Zirkusgruppe. Das war eine schöne, aber auch heftige Zeit. Als ich den Auftrag bekam, den Soundtrack zu einem Film zu komponieren, freute ich mich und fluchte zugleich. Eine tolle Aufgabe. Unfassbar schlechtes Timing. Denn wir waren gerade unterwegs in Frankreich, mitten in den Protesten gegen das neue Rentengesetz und die zugefuhren nur sporadisch oder gar nicht. Also standen wir in der Früh auf, nach 2-3 Stunden Schlaf, um den einzigen verfügbaren Zug zu erwischen, kamen in einer neuen Stadt an, bauten und traten auf, bauten ab, um nach Mitternacht ins Bett zu fallen und das Ganze am nächsten Tag zu wiederholen. Jede freie Sekunde habe ich dabei genutzt, um die Filmmusik zu komponieren, denn zeitlich war kein Aufschub möglich. Ich zog das ohne Schlaf und bis an den Rand meiner Kraft durch, denn damit ging ein musikalischer Traum für mich in Erfüllung. Und ich wollte mir selbst und den anderen beweisen, ich habe das in mir. Irgendwann zwischen Kreativität und Stress, Inspiration und Zweifel, Überarbeitung und Übermüdung und der Hoffnung, dass die ganze Arbeit sich irgendwie lohnen würde, entstand der Wunsch in mir, ich will nach Berlin zurück. Ich rief in den Himmel über dem Zirkuszelt, ließ meine Sehnsucht hinaus in die Nacht strömen, einfach eine Weile zu Hause zu sein, ohne irgendwo hinrennen, hinfahren oder hinfliegen zu müssen. Ist das zu viel verlangt? Einfach im Homestudio ohne Zeitstress und Dauerdruck sitzen und mich der Filmmusik widmen. Das war alles, was ich in dem Moment wollte. Sagt man nicht, sei vorsichtig, was du dir wünschst? Auf jeden Fall kam ich Mitte Februar nach 3 Monaten auf Tour nach Hause zurück und hatte ein paar Wochen frei, bevor es mit den nächsten Konzerten und Projekten wieder losging. Vom Coronavirus hatte ich, wie auch viele andere, etwa Mitte Dezember 2019 das erste Mal gehört. Es war wie eine Kriegstrommel, deren Klang aus der Ferne kam und immer näher rückte. Und Anfang März war es dann da. Und wir mussten uns schon beim nächsten Konzert mit dem Berlin Oriental Quartett am 5. März gut überlegen, ob wir es stattfinden lassen. Ob die Leute kommen würden und wenn ja, ob es für sie und uns sicher wäre. Dieses Konzert fand am Ende noch statt, aber kaum eine Woche später hieß es rein in die Quarantäne. Für mindestens 3 Wochen. Und damit wurden alle unsere Konzerte und Proben sowie alle weiteren Treffen zwischen Menschen in Gruppen abgesagt. Am 14. März hätte ich gerne meinen Geburtstag gefeiert, aber die Ausgangssperre wurde am 13. März verhängt. Geburtstagsgrüße flogen über die Social Media bei mir zu Hause ein. Ich saß auf der Couch und fühlte mich wie Kevin im Film Kevin allein zu Hause, als er sich eines Nachts wünschte, seine Eltern würden sich in Luft auflösen, um am nächsten Morgen festzustellen, dass sie verschwunden sind. Ich dachte mir, okay, ich wollte Ruhe, zu Hause bleiben und nichts machen müssen. Und schwupps, geht das in Erfüllung. Wirklich Zufall? Oder habe ich das herausbeschworen? Hat etwa mein Wunsch nach Stille sogar eine globale Pandemie verursacht? Mein Wort in Gottes Ohr? Ich sitze aufrecht und stelle mit meiner ganzen geistigen Kraft vor, 1 Million in 100-Euro-Scheinen gestapelt unter meinem Bett. Ich springe auf, laufe zum Bett und schaue nach und entdecke keinen einzigen Schein. Also doch ein Zufall. Nach ein paar Tagen Ruhe, eher nach 2 Tagen intensiver Telefonaten mit Freunden, Freundinnen und meiner Familie, fragte ich mich, was soll ich denn machen? Nun, wo ich rund um die Uhr alleine zu Hause war, wurde mir klar, ich bin nicht wirklich gewohnt, einfach nichts zu machen. Das ist viel schwieriger, als man denkt. Das Gefühl lag irgendwo zwischen FOMO, Fear of Missing Out, Angst, etwas zu verpassen, und Ruhe, so viel freie Zeit nicht für Produktiveres einzusetzen. Die erste Idee, die mir dann kam, war, endlich meinen YouTube-Kanal ins Leben zu rufen. Ein neues Musikstück pro Woche als Video produzieren, das wollte ich mir zum Ziel setzen. Also habe ich sofort damit angefangen. Ach, diese YouTuber, die wahnsinnig kreative Videos bei sich im Wohnzimmer drehen und lassen es so einfach aussehen. Als mein erstes Video so weit war, habe ich 1000 Mal überlegt, ob ich es hochladen soll, denn obwohl ich circa 4 Tage ohne Pause daran gearbeitet hatte, war das Ergebnis nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich meine, die Musik war schon okay, aber warum sah ich wie ein Kind am ersten Schultag aus? Und warum, trotz der guten Mikros und der guten Kamera, klang alles so komisch und sah alles so seltsam aus? Es war mir schon klar, dass die Videos mit Übung besser wurden, aber ich dachte auch, die Welt wäre besser damit bedient, würde ich mich auf das Projekt Übungshandbuch für die 5-seitige Geige konzentrieren. Kleiner Hinweis. Normalerweise hat eine klassische Geige 4 Saiten, aber heute gibt es eine moderne 5-seitige Version, die ich auch spiele, und ich wollte ein bisschen Repertoire für mich und andere entwickeln. Nach wenigen Wochen habe ich 3 erste Etüden als Test veröffentlicht und über die sozialen Medien geteilt. Innerhalb kürzester Zeit wurden sie 50 Mal heruntergeladen und um die 10 Leute haben mir dabei insgesamt ca. 40 Euro gespendet. Also nicht schlecht. Aber von der Million unter meinem Bett bin ich noch weit entfernt. Viel von meiner Energie floss immer in Live-Konzerte ein. Aber wie macht man ein Konzert nur mit Geige ohne Band? Schon fast 2 Jahre arbeite ich am Solo-Projekt 5 String Theory. Es geht um die Verbindung zwischen der Geige und dem Computer. Da benutze ich die Live-Looping-Technik, nehme mich selbst mehrmals live auf und baue aus diesen Schnitten gleich eine neue Komposition auf. Das erlaubte mir, einen ganzen Auftritt alleine spielen zu können und in der Corona-Zeit doch mit Menschen, die meine Musik gerne hören, in Kontakt zu bleiben. Dadurch habe ich 3 Livestream-Konzerte auf 3 Kulturplattformen gegeben, im Panda-Theater, bei Oyun und bei Ressorts Berlin. Es wird langsam klar, dass die Zeit der Quarantäne keine Zeit der Ruhe für mich war, oder? Dazu kam dann Ende April ein Auftrag des Kinderpuppentheaters Buberles. Ich durfte 30 Minuten Musik produzieren, was mir die Chance auch gab, die ersehnte Zeit im Studio zu verbringen. Und gerade als wieder ein Hauch Freizeit in Sicht kam, erhielt ich die Anfrage der Storytelling Arena, die Jingles für diesen Podcast zu produzieren und von meinen Erfahrungen in der Corona-Zeit zu erzählen. Und auch diesen Auftrag nahm ich gerne an, denn das Konzept der Ruhe existiert eben in meinem Kopf genauso wenig wie die Million Euro unter meinem Bett. Ich hoffe nur, dass die vielen neuen Ideen und Konzepte, die ich in der Quarantäne ausgedacht und ausprobiert habe, lange darüber hinaus leben und gedeihen werden. Und dass sie auch Corona lange überleben. Thank you.
Und nun möchte ich gerne Hassan Selnun vorstellen. Er hat Jura in Damaskus studiert. Er ist Dichter, schreibt in der arabischen Sprache und lebt seit 5 Jahren in Berlin. Er ist schon mit der Storytelling Arena auf der Bühne in Berlin, am Hans-Otto-Theater Potsdam, in Finnland und in Schweden aufgetreten. Guten Tag, Hassan.
Hi, Rachel. Guten Tag.
Woran arbeitest du im Moment?
Ich schreibe an neuen Gedichten. Einige werden aktuell ins Deutsch übersetzt. Ich musste ein arabisch-deutsches Gedichtband herausbringen.
Warst du in der häuslichen Quarantäne während der ersten Corona-Welle?
Ja, vor 3 Monaten.
Und wie war das für dich?
Viele Menschen haben das gehasst. Aber das war für mich eine schöne Zeit. Dichter brauchen Ruhe. Vor Corona war ich sehr aktiv und ich hatte keine Zeit zu reflektieren. Und dann kam die Zeit von Corona und es gab nichts anderes zu tun, außer lesen und schreiben. Ich musste zu Hause bleiben. Das kannte ich schon aus Syrien. Ich habe mich vor dem Regime versteckt. Sie wollten mich in die Armee einziehen. Zudem war es draußen gefährlich. Es gab viele Scharfschützer. Man hatte täglich Angst um sein Leben. Die Quarantäne war freiwillig. Wenn ich das vergleiche mit den Gefängniserfahrungen von 500.000 Syrer, kann ich nur sagen, die Quarantäne hier war harmlos. Und das Gesundheitssystem in Deutschland ist auch sehr, sehr gut im Vergleich zu Syrien.
Hat die Gesamtstimmung dich am Schreiben beeinflusst?
Ich wollte nicht direkt über Corona schreiben. Die Medien haben ständig davon berichtet. Normalerweise bin ich ein politischer Dichter. Seit 9 Jahren schreibe ich fast nur über die syrische Revolution und Krieg. Aber in der Quarantänezeit ging das nicht mehr. Und ich schrieb aus der Einsamkeit und Verlangen heraus ein Gedicht über die Liebe und über eine Frau. Das heißt Phantasmen eines Dichters in Quarantäne.
Und wir hören dieses Gedicht gleich. Gibt es diese Frau wirklich?
Jein, jein, ich weiß nicht. Sie gibt es, aber nicht genau in dieser Form. Das ist Halbwahrheit, Halbfiktion, ein Phantasma eben.
Also hören wir das Gedicht in der deutschen Übersetzung von Sandra Hetzel, vom Schauspieler Felix Steinhardt aus Berlin gesprochen.
Phantasmen eines Dichters in der Quarantäne. An die Frau, die sich mich als Geliebten in ihre Kontaktlinsen steckte, die meinen Körper in aller Öffentlichkeit trug, die überall erzählte, ich sei der Erste und Letzte, die mich mit dem letzten Kuss aus dem Fenster warf und dann das Bett wieder allein umarmte. Keine Sorge, mein Skandal mit dir ist mein Stolz, meine Niederlage vor dir ein großer Sieg. Heute gestehe ich dir, ich habe dich getragen in meinen Blutkörperchen und du strömtest aus wie Hyazinthenduft, schlichst dich ein zwischen meine Zeilen und Verse und ich trug dich in mir wie eine chronische Krankheit, ohne Gegenmittel, außer Schreiben und Weinen. Meine Tränen trockneten. Meine Buchstaben wurden hohl. Und ich begab mich in deine Quarantäne. Da überbordeten die Bäche meiner Poesie, schlichen meine Letter über braune Haut. Ich gestehe dir, Gebieterin, bei vollem Wahnsinn und von dir delirierend, ich streife durch die Straßen Berlins und bettle die Gesichter der Frauen nach deinem an. Hingeworfen in Kreuzberger Bars brust meine Enttäuschung und ich uns mit den Gläsern des langsamen Todes zu. Vielleicht kommt er ja dann schneller. Ich gestehe dir, meine Fingerkuppen, die auf den Seiten deines geisterhaften Haares spielten, spielen dort noch heute. Sie stecken noch in jener Zeit und sie steckt noch in ihnen, meine Fingerkuppen. Haben deine Strähnen nie verlassen. Sie haben sich darin verirrt. Haben die Zeiger der Uhr besetzt, haben Herbst und Winter abgesagt, haben Asyl beantragt in deinem Körper. Romantisches. Und ganze Wortfelder erblühen lassen, deren Duft in aller Munde strömt. Deine Pandemie befällt mich jeden Abend. Dann erobert dein Schatten die Wände meiner Wohnung. Legt sich der Geruch deines Körpers über mein Bett. Verfärbt sich die Luft. Senken sich Wolken über meine Fenster. Spielen Vögel ihre surrenden Melodien. Kommen Bäume, Flüsse, Sonnen und Monde. Nähern sich Fische meinem Balkon. Laden rote, blaue, grüne Rosen einander gegenseitig ein. Und ich begnüge mich mit dem Pflücken von Buchstaben, die in alle Richtungen zerstieben, und schreibe, bis Blut von meinem Stift fließt. Und wenn ich fertig bin, desinfiziere ich mein Papier mit deinem Atem. Bist du doch meine schöne Pandemie. Meine Krankheit, von der ich nicht geheilt werden mag. Ich berühre das, was von dir fehlt. Werfe meine Lippen von mir weg, damit du überall bist. Und erinnere mich zurück an Details von dir, die ich einst übersah. Der versteckte Leberfleck auf deiner rechten Wange. Die Diamantenmine zwischen den Lippen. Die gläsernen Städte hinter der Stirn. Die besonnene Taille. Das Haar, das in Damaskus anfängt, in Berlin endet. Bring mich zurück zur Vernunft. Ich bitte dich, bring mich zurück in die Zeit des Jasmin. Mit dir bin ich frei, wenn ich auch dein Gefangener bin. Heute versuche ich dir zu schreiben, aus meiner häuslichen Quarantäne. An keinem Tag war ich frei von dir, und ich werde es auch nie sein. Alles ist bei mir beim Alten. Bertolt Brechts gesammelte Gedichte sind genervt von mir. Die Armbanduhr, die du mir geschenkt hast, zeigt noch immer dieselbe Uhrzeit an. Ihre Zeiger und Sekunden habe ich nicht ausgetrickst, wie ich es einmal mit dir tat. Dein Gajala drängt mich noch von Zeit zu Zeit. Meine Kleider in Tüten erwarten mich immer noch auf dem Sofa, seit wir sie gemeinsam gekauft haben. Den Zitronenzweig hat die Sehnsucht welken lassen. Meine Gedichte ergeben fast schon ein Buch. Oder zwei? Doch sie sind unveröffentlichbar. Verboten. Außer für dich. Und mir ist es verboten, an das Denken an dich zu denken. In Quarantäne bin ich wie ein Geisteskranker. Ich bin noch immer wie früher. Die Quarantäne hat mich nicht verändert. Umgeben von Dutzenden Symphonien, die mich zu dir tragen und nie zurück. Die Erinnerungsattacken kommen immer noch oft. Sie haben mich nicht verlassen. Und auch dieses Delirium. Es stammt von einer meiner Du-Attacken. Was ist diese häusliche Quarantäne, die das ganze Universum befallen hat, schon anderes als mein ganz normales Leben, das mich mir zum Trotz seit Jahren verwaltet und auf das ich heute getrost verzichten kann? Ich irre durch die Straßen Berlins, auf denen keine Dichter sind, keine Männer. Keiner, der nach mir sucht. Oder dir. Freie Bahn auf den Straßen Berlins für einen Wahnsinnigen wie mich. Ein Bettler wie mich. Ein Spinner wie mich. Ach Frau, die du mich hinter deinen Strähnen gefangen hast. Schenk mir einen Tag Amnestie. Die Bergwerke des Körpers verführen mich. Erlaub mir, zur Klasse der Juwelen zu gehören und mein letztes Gedicht in eines der hohen Kristallplateaus zu meißeln. Ich kehre freiwillig zurück, begebe mich in die Gefangenschaft einer deiner kohlschwarzen Haarsträhnen und falle in den Schlaf der Ewigkeit des Körpers. Die Nacht ängstigt mich sehr. Also bleibe ich wach, alarmbereit, damit mir das Auge nicht doch heimlich einschläft und du meine Träume nicht wie immer stürmst, damit mein Körper mich nicht doch heimlich zu dir hinfährt in Form eines Traums. Ich kann nicht zu dir in deine Isolation. Ich kann nicht zu meiner Niederlage mit dir. Ich, der in Quarantäne ist, seiner Sinne beraubt, in seiner Erinnerung gefangen, lebenslänglich verurteilt. Ich, der am Tag Fenster und Vorhänge zuzieht, weil ich glaube, es gibt keine Sonne außer dir. Ich, der einen Mord plant, am Mond, an den Sternen und am Himmel. Versuch mich zu lesen, wenn du alleine bist. Damit mir keiner glaube, außer dir. Oder mich der Liebe bezichtigt. Denn darüber bin ich schon lange hinaus. Schon lange.
Und wie hat der Spoken Word Artist Niso 2 die Zeit des Lockdowns verbracht? Er erzählt von seinen Erfahrungen während der ersten Corona-Welle und präsentiert im Anschluss ein eigenes Werk auf Englisch. Dann folgt die deutsche Übersetzung dieser beiden Texte in der Interpretation vom Schauspieler Felix Steinhardt.
My name is Niso 2. I am both an artist and an organizer of artistic projects here in Berlin. 2020. We are barely past the halfway points of the first year of a decade. I am full of exhaustion. We are full of exhaustion. So much has happened. So much has been felt. I remember that concern we all shared about those Australian wildfires that now seem so long ago. So much has happened since then. So much has been felt. I, like most, in those initial moments of lockdown, felt relief. A pause in the daily toils and hectic moments of the day. I sighed. But those initial days and weeks turned into months, and I grew increasingly frustrated. Gone were the days of doing events live in front of audiences. We were forced onto Zoom. Initially, Zoom seemed great. It is all we had. And seeing familiar faces was always heartwarming. But the truth is that it was a pale replacement, an insufficient replacement. For there's nothing that can adequately, sufficiently replace that moment of nervousness as you look into your audience's eyes and they look into yours. And you feel their excitement reflected as yours. I miss that contact, that human contact, more than I ever thought I would. There is no replacement for it. There is no substitute for it. As both an artist and an artistic organizer, I am desperate for all of that to begin again. This time of quarantine has, fortunately, afforded me, and I imagine most artists, some time to go back, to work on old pieces, to finish unfinished thoughts and words. This is a story that I wrote some time ago, but feels poignant and necessary in this moment. The title is The Life of a Bullet. Everything has a story, and well, here is mine. I had stolen myself deep underground, my pre-embryonic lead form spread and hidden profoundly under the earth's surface. They chiseled and gnawed at me, digging at me with pick and axe, then turning to docile dynamite. Those men, they were certainly intent upon my quarry. I bore their determined strokes. What choice did I have? Industry required me, modernity called me by name, and I obliged. You can always discern what sort of work a man is engaged in by the tune of his song. And these men, they did not Fred Astaire, I'm singing in the rain, 'cause I'm... Instead, this lament was a song of blues. Oh, Lord! My brow is sweaty. Oh, Lord, my back is ache. Oh, Lord, my heart is heavy. Oh, Lord, save me from this place. They carried and transported me on ship and train till we arrived. The furnace bright and fiery, they fed me to it, and I turned a docile lava. Then came their ingenuity, their imaginative industry, pouring, mixing, and sculpting me into their desire. I was, of course, compliant, manuable, and pliable. What choice did I have? After all, what man wants, man gets. When I left that ammunition's factory upon a conveyor belt, I was an entirely different beast from the raw fawn that had entered. Some now even called me dangerous. We set off once more. This time, though, I was carried in small boxes. My name and designation had changed, but it did not matter what they called me. After all, I had never been in control of my own fate. Disciplined and formed, I began to deduce my designed end and purpose. I bore neither ill will nor any emotion for that matter. That's just not in my range. Speaking of ranges, I was supposed to end up at one, but the truck was diverted by crime. It was then that the reality of my existence found cement in me. Whatever was going to happen, everybody and everything would be blamed on me. Resigned to abandon, I was locked and loaded into place. We formed one clip, these neatly arranged brothers of mine. I knew the triggery spark would arrive soon, and then the final part of my journey would whiz by. It happened one Friday night at some neon club. I had heard the raised angry voices, threats and insults, and then came my show. Bang! I entered her temple. The quelching noise gave way to bone and marrow, reducing my motion until I found my resting place in a pool of blood. I heard screams, the soul-shuddering wailing of a mother. No! Not my baby! Not my baby! I heard her cry. My journey had ended inches from an unintended victim, a 9-year-old girl from the projects. What am I? I am a bullet. And that was my life.
I find it necessary to give context to this piece. This piece is part of a series of short stories that deal with the personification of bullets. The original inspiration for the stories came from a poster I saw some years ago that had the following caption: "Guns don't kill people, bad people kill people." Given the current climate about police violence towards people of color in the States and in various other countries, I gravitated back to this unfinished project. My hope that is in viewing the problem from another angle, people will see what a monstrous and barbaric instrument guns and bullets are. Despite the unrelenting blows that 2020 has so far inflicted upon us and the fatigue that it has caused, I remain nonetheless hopeful, specifically hopeful that art can contribute to dissuading many of society's ills. Thank you.
Mein Name ist Felix Steinhardt und das ist meine Stimme hier in Berlin 2020. Ich lese einen Text von Naniso 2 und es entsteht etwas Neues. Naniso hat den Kern, der ihn zum Schreiben treibt, in sich. Den Kern, der mich zum Lesen führt, muss ich suchen. Und so entsteht, vergleichbar mit der Musik, ein Cover. Wir hören einen Drum and Bass Beat und ich singe ihn als Ballade. Und ja, das ist eine Verfremdung. Jetzt also der Text von Naniso 2 in deutschen Worten mit meiner Stimme. Kaum haben wir die Halbzeit des ersten Jahres vom neuen Jahrzehnt hinter uns und ich bin erschöpft. Wir alle sind erschöpft. Es ist so viel passiert. Es ist so viel geschehen. Ich erinnere mich an die Sorgen, die wir teilten, über die Buschfeuer in Australien. Mir kommt es vor, als wäre es lange her. Seitdem ist so viel passiert. Es ist so viel geschehen. Ich, wie die meisten am Anfang des Lockdowns, spürte Erleichterung. Eine Pause in dem täglichen Mühsal der Hektik des Alltags. Seufzte ich. Aber die ersten Tage und Wochen wurden zu Monaten. Und so wuchs auch mein Frust. Vorbei waren die Zeiten von Live-Events, vor Live-Publikum. Wir wurden in Zoom gezwängt. Am Anfang war Zoom toll, zumindest alles, was wir hatten. Und bekannte Gesichter zu sehen, wärmte schon immer das Herz. Aber die Wahrheit ist, dass es ein blasser Ersatz war, ein unzulänglicher Ersatz, denn nichts kann ihn ersetzen. Den Moment der Nervosität. Wenn du dem Publikum in die Augen schaust und sie schauen zurück und du spürst, ihr teilt dieselbe Aufregung. Ich vermisse diesen Kontakt, diesen menschlichen Kontakt, weit mehr als ich je gedacht hätte. Er ist nicht zu ersetzen. Es gibt dafür keinen Ersatz. Als Künstler sowie Kulturmanager sehne ich mich verzweifelt danach, dass es wieder losgeht. Diese Zeit der Quarantäne gönnte glücklicherweise mir sowie den meisten KünstlerInnen die Zeit, um zurückzugehen, um an alten Stücken zu arbeiten, um unvollendete Gedanken und Worte zu vollenden. Das hier ist eine Geschichte, die ich letztens geschrieben habe, die sich ergreifend und notwendig anfühlt für den aktuellen Moment. Der Titel lautet »Das Leben einer Kugel«. Das Leben einer Kugel. Alles hat eine Geschichte. Nun, hier ist meine. Ich hatte mich tief in den Untergrund gestohlen. Meine präembryonale Bleiform breitete sich aus, tief unter der Erdoberfläche verborgen. Sie meißelten und nagten an mir. Sie gruben mit Hacke und Axt nach mir, um sich dann dem Dynamit zuzuwenden. Diese Männer waren ohne Zweifel darauf aus, mich aus dem Steinbruch zu gewinnen. Ich ertrug ihre entschlossenen Schläge. Welche Wahl hatte ich denn? Die Industrie brauchte mich, die Moderne verlangte nach mir, also habe ich mich verpflichtet. Man kann immer an der Melodie eines Liedes erkennen, mit welcher Art von Arbeit ein Mann beschäftigt ist. Und diese Männer waren nicht Fred Astaire. I'm singing in the rain. I'm singing. Stattdessen war ihre Klage ein Lied des Blueses.
Oh Lord, my brow is sweaty. Oh Lord, my back is ache. Oh Lord, my heart is heavy. Oh Lord, save me from this place.
Oh Herr, meine Stirn ist verschwitzt. Oh Herr, mein Rücken tut mir weh. Oh Herr, mein Herz ist schwer. O Herr, rette mich von diesem Ort. Sie trugen und transportierten mich auf Schiff und Zug, bis wir ankamen. Der Ofen war hell und feurig. Sie speisten mich hinein, und ich kam als fügsame Lava wieder heraus. Dann kam ihr Erfindergeist, ihre einfallsreiche Industrie. Sie schütteten, mischten und brachten mich in die gewünschte Form. Ich war natürlich gefügig, handhabbar und biegsam. Welche Wahl hatte ich denn? Schließlich bekommt der Mensch, was der Mensch will. Als ich die Munitionsfabrik auf einem Fließband verließ, war ich ein ganz anderes Biest als das scheue Reh, das eingetreten war. Einige nannten mich jetzt gefährlich. Wir machten uns erneut auf den Weg. Diesmal allerdings wurde ich in kleinen Kisten getragen. Mein Name und meine Bezeichnung hatten sich geändert, aber das spielte keine Rolle, wie sie mich nannten. Schließlich hatte ich mein Schicksal nie selbst in der Hand gehabt. Diszipliniert und geformt begann ich, das für mich bestimmte Ziel und den Zweck abzuleiten. Ich empfand dabei weder bösen Willen noch irgendwelche Emotionen, denn die waren außerhalb meiner Reichweite. Apropos Reichweite, ich sollte eigentlich auf einem Schießstand landen. Aber der Lastwagen wurde umgelenkt durch Kriminalität. Damals wurde die Realität meiner Existenz in mir zementiert. Was auch immer geschehen würde, jeder und alles würde mir angelastet werden. Resigniert, gezwungen aufzugeben, wurde ich geladen und gesichert. Zusammen bildeten wir ein Magazin, meine wohlgeordneten Brüder und ich. Ich wusste, dass der zündende Funke bald überspringen würde. Und dann würde der letzte Teil meiner Reise davonflitzen. Es geschah an einem Freitagabend in irgendeinem Neonclub. Ich hatte wütende Stimmen gehört, Drohungen, Beleidigungen. Und dann meine Show. Peng. Ich betrat ihre Schläfe. Das Geräusch des Zermalmens wich Knochen und Mark. Ich verengte meinen Weg, bis ich meine Ruhestätte in einer Blutlache fand. Ich hörte Schreie, die Seele zerreißenden Wehklagen einer Mutter.
Nein! Nicht mein Kind! Nicht mein Kind!
Hörte ich sie weinen. Meine Reise endete wenige Zentimeter entfernt von einem unbeabsichtigten Opfer. Ein 9-jähriges Mädchen aus einer Hochhaussiedlung. Was bin ich? Ich bin eine Kugel. Und das war mein Leben.
Naniso hat nachträglich auf unsere Anfrage seine Geschichte in Zusammenhang gesetzt. Ich lese nun die deutsche Übersetzung in der dritten Person von dem, was er gesagt hat, und er kann selbst in den eigenen Worten auf Englisch am Ende seines englischsprachigen Beitrags zu diesem Podcast gehört werden. Beginn des Textes. Das Leben einer Kugel stammt aus einer Reihe an Kurzgeschichten, die sich mit der Personifizierung von Kugeln befasst. Die Inspiration für die Serie kam Naniso vor einigen Jahren, als er ein Plakat mit folgenden Überschrift sah. Waffen töten keine Menschen. Schlechte Menschen töten Menschen. Angesichts des gegenwärtigen Klimas der Polizeigewalt gegen Schwarze und People of Color in den Staaten und in anderen Ländern zog es Naniso zu diesem unvollendeten Projekt zurück. Er hofft, dass die Menschen, wenn sie das Problem aus einem anderen Blickwinkel betrachten, erkennen werden, was für ein ungeheuerliches und barbarisches Instrument Gewehre und die Kugeln, die sie abfeuern, in Wirklichkeit sind. Trotz der unerbittlichen Schläge, die das Jahr 2020 bisher versetzt hat, und der Müdigkeit, die es verursacht hat, bleibt Naniso dennoch hoffnungsvoll, dass die Kunst dazu beitragen kann, einige Übel der Gesellschaft zu lindern. Ende des Textbeitrags. Und damit sind wir auch am Ende dieser der dritten Folge unserer Podcast-Reihe angekommen. Wir bedanken uns herzlich bei unseren Gästen, dem Musiker Alexei Kotschikow, dem Dichter Hassan Zeyalnoun und dem Spoken Word Artist Naniso Tsui für ihre wunderbaren Beiträge zu dieser Folge. Und danke dir und euch für das Zuhören. Und wenn es euch gefallen hat, bitte weitersagen und den Link zu unserem Podcast mit anderen teilen. Hoffnung, das große Erzählen. Gefördert vom Interaktionsfonds, vom Fonds Soziokultur. Leitung und Dramaturgie, Rachel Clark. Musik, Alexei Kotschikow. Tonbearbeitung, Peter Hoffmann. Assistenz, Damian Raphael Jung. Die Reihe wurde von der Storytelling Arena produziert, eine Erzählkunstorganisation mit Sitz in Berlin-Mitte, die vor allem autobiografisches Storytelling zu den Themen unserer Zeit macht. Damit tragen auch wir zur aktuellen und zukünftigen Narrative des frühen 21. Jahrhunderts bei und zum Selbstverständnis der Menschen in Deutschland und Europa als eine tolerante und weltoffene Gesellschaft und Gemeinschaft.